Herz und Zunge, der Podcast über Kommunikation mit Lena Bodenstedt und Paula Marie Berdrow. Herzlich willkommen zur ersten inhaltlichen Folge von Herz und Zunge. Ich bin Lena.
Und ich bin Paula.
Und heute geht es um das Unperfekte in der Kommunikation. Da habe ich jetzt mal direkt eine Frage an dich, Paula. Versetz dich mal in dein früheres Ich hinein. Also die Paula, die noch keine Kommunikationstrainerin war, die auch noch nicht wusste, dass sie das werden möchte. Wie hat diese Paula gedacht, dass eine perfekte Rednerin ist?
Ui. Auf jeden Fall sehr weit weg von mir, würde ich sagen. Ich war ja, also bevor das mit Kommunikation alles angefangen hat, war ich noch jünger. Das war so Ende Schule, Anfang Studium, würde ich sagen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, eine perfekte Rednerin ist deutlich älter, super ausgebildet. Ich glaube tatsächlich, auch wenn wir es jetzt gegendert haben, ich hätte mir eher einen Mann als eine Frau vorgestellt. Das finde ich krass irgendwie, aber ich glaube, so wäre es gewesen. Und ja, also wenn ich jetzt überlege, wie die dann geredet hätte, würde ich sagen, es wäre auf jeden Fall spannend gewesen, sodass man ganz gebannt ist, leicht zuhören kann. Und die wäre vor allen Dingen selbstbewusst und überzeugt aufgetreten. Also so, dass man das Gefühl hat, die Person weiß ganz genau, was sie da tut.
Und die frühere Paula konnte sich damit identifizieren oder eher nicht?
Nein, gar nicht. Also ich sagte ja schon weit weg von mir. Ich habe mich nicht in dieser Rolle gesehen. Ja. Gar nicht.
Ja, mir ging es damals tatsächlich ganz ähnlich. Also ich hatte, auch bevor ich mit dem Kommunikationsgedöns angefangen habe, so eine ganz vage Vorstellung von, wie ist eine perfekte Rednerin? Und habe dann zum Beispiel immer an irgendwelche Vorbilder gedacht, so, weiß nicht, Barack Obama oder sowas. Ist ja ein Beispiel, was häufiger genannt wird. Eloquent, auch wie du sagst, männlich, ne, kann einfach gut reden. Und dann habe ich gemerkt, okay, das bin ich halt nicht. Ich bin kein schwarzer Präsident der USA.
Nee.
Ich bin Lena. Und daraus kam dann so die Erkenntnis, okay, wenn ich mich jetzt so verhalten würde wie Obama, wenn ich mir das irgendwo aneignen würde, dann wäre es überhaupt nicht authentisch.
Aha.
Und eigentlich ist ja das Ziel von einer perfekten Rede, perfekter Rednerin, authentisch zu wirken. Daraus kam dann die Erkenntnis, okay, ich muss irgendwie für mich selber gucken als Lena, was für mich jetzt passend ist.
Ja, Authentizität ist natürlich auch ein großer Begriff. Das ist ja erstmal so, wow, will man erreichen, aber klingt auch erstmal einschüchternd. Genauso Überzeugungskraft, Selbstsicherheit und so weiter. Das sind so, es ist irgendwie so ein Bild, ne, von einem sehr geschulten, vielleicht glatten, perfekten Redner, das man da hat.
Die Begriffe sind aber auch so vage. Man weiß nicht genau, was sie jetzt bedeuten sollen.
Ja, und wenn man da eben genau hinguckt, dann ist da sehr viel Spielraum. Also dieser glatte, geschulte Redner, das ist auch so ein bisschen ein Mann ohne Eigenschaften vielleicht. Man weiß nicht so genau, in welche Richtung das geht. Und wenn man sich den Begriff Authentizität anguckt, dann geht es dabei nicht darum, ein bestimmtes Ideal zu erfüllen, sondern authentisch heißt passend für dich, für deine Situation, für dein Publikum. Und das kann halt total unterschiedlich sein. Deswegen gibt es eigentlich nicht die perfekte Rede oder Rednerin, sondern es gibt ganz viele verschiedene Stile. Und jede Person, die vor anderen redet, hat ihren eigenen Stil. Und jede Zuhörerin hat aber auch Vorlieben. Und was für mich eine super gute Rede ist, kann für dich auch einfach so okay sein und umgekehrt.
Ja. Es ist ja trotzdem seltsam, dass man trotzdem so große Begriffe im Kopf hat. Also auch wenn ich jetzt Rhetorikkurse gebe und frage, was ist für euch, was ist für Sie eine perfekte Rede oder eine perfekte Rednerin, kommen auch ganz häufig dieselben Begriffe wie authentisch sein, eloquent sein, witzig sein. Und da habe ich mich halt gefragt, woher kommt das eigentlich, dass man immer so diesen perfekten Anspruch an sich selber hat?
Also man möchte dieses Bild, das man hat vom perfekten Redner, ausfüllen und
eigentlich so ein Rezept haben, was man befolgen kann, um das zu erreichen.
Ja, okay.
Und so im Bereich Perfektionismus, das spielt da ja so ein bisschen mit rein, kommt dazu halt, dass man an sich selber einen sehr hohen Anspruch hat, sich dann dadurch vielleicht von Vorbildern oder anderen Personen inspirieren lässt und dann denkt, okay, das möchte ich auch erreichen und gleichzeitig aber auch viele Fehler vermeiden möchte. Weil man natürlich da irgendwo auf einer Bühne steht, viele gucken einen an und da möchte man jetzt nicht unbedingt vermeintliche Fehler machen. Das möchte man dann vermeiden. Dadurch kommt dann so ein perfektionistischer Anspruch an sich selber.
Das heißt, ein perfekter Redner ist einer, der keine Fehler macht?
Oh, spannende Frage. ich glaube also, ja nicht, aber dazu kommen wir später noch.
Ja, also ich kenne auf jeden Fall auch diesen Wunsch, dass man keinen Fehler machen möchte. Denn natürlich, in dem Moment, wo ich mich äußere, etwas von mir zeige, mache ich mich angreifbar. Es kann sein, dass jemand mir nicht zustimmt, es kann sein, dass jemand mich nicht sympathisch findet. Es kann passieren, dass ich auf Ablehnung treffe. Es kann aber auch passieren, dass ich mit meinen Gedanken vielleicht auf Zustimmung treffe, vielleicht auch einfach ein Gespräch oder einen Prozess beginne, der ohne das nicht stattgefunden hätte. Also es gibt so ein Abwägen von was kann passieren, was passiert aber auch auf jeden Fall nicht. Und die Gefahr ist eben in dem Moment, wo ich sage, ich traue mich noch nicht, ich kann das bestimmt nicht so gut wie XY, ich möchte mir die Blöße nicht geben. Wenn ich mich dann gar nicht traue, dann passieren natürlich auch all die positiven Dinge, die passieren könnten, nicht. Ja.
So. Das heißt, wenn die Angst vor vermeintlichen Fehlern vor einem steht, einen hindert daran, dann kann man sich auch nicht weiterentwickeln. Aber warum haben wir eigentlich so viel Angst davor,
bestimmte Fehler zu machen? Wovor haben wir denn genau Angst? Also was passiert, wenn ich vor einem Publikum stehe, rede und einen Fehler mache?
So bei mir persönlich, es ist auch tatsächlich immer noch ein bisschen so, es ist viel besser geworden, aber vor allem früher war es so, dass ich dann das Gefühl hatte, okay, die Leute merken, dass ich aufgeregt bin. Die merken, dass zum Beispiel meine Hände zittern, dass ich rot werde, dass ich mich mal verhaspel und dass die dadurch nur noch auf meine Aufregung achten und gar nicht mehr auf den Inhalt und dadurch den Inhalt abwerten.
Okay, das heißt, dein Fehler ist gar nicht im Inhalt, sondern ist, dass deine Aufregung nach außen sichtbar wird und aufgrund dessen wirst du nicht so ernst genommen.
Das ist meine Angst davor, ja.
Ja, okay.
Wie ist das bei dir?
Ich habe eher Angst davor, tatsächlich einen inhaltlichen Fehler zu machen und aufgrund dessen in meiner Kompetenz abgewertet zu werden. Also dass es heißt, die kennt sich gar nicht aus, was will die denn hier, die ist ja total naiv, die hat das nicht richtig durchdacht, solche Sachen. Also das sind Dinge, die manchmal in meinem Kopf ablaufen.
Okay, das heißt, bei dir ist es so die Angst, inhaltlich irgendwas nicht richtig zu machen.
Ja, und aufgrund dessen eben nicht anerkannt zu werden, in meiner Kompetenz nicht anerkannt werden.
Ja, bei mir ist es so dann der Schritt weiter, man merkt mir die Aufregung an und wertet dadurch den Inhalt ab bei mir. Also es resultiert im gleichen Ergebnis, hat aber unterschiedliche Ursprünge.
Genau, ja. Ist das denn realistisch? Sind diese Ängste realistisch?
Also meine Angst, vor einem Publikum zu stehen und das Publikum sieht, Lena ist aufgeregt. Ich mag den Inhalt nicht mehr von dem, was Lena sagt.
Genau.
Wenn du mich so fragst, natürlich denke ich erstmal so, nee, so ganz realistisch ist das eigentlich nicht.
Okay.
Weil das ja auch vollkommen normal ist, vermeintliche Fehler zu haben. Also es ist komplett normal, zwischendurch mal ein Füllwort zu nutzen. Es ist normal, aufgeregt zu wirken. Vielleicht einen roten Kopf zu bekommen, hektische Flecken, sich mal im Satz zu verhaspeln, mal den Faden zu verlieren. Das ist alles komplett normal. Das heißt, dann den Anspruch an perfekt zu haben, den gibt es eigentlich gar nicht. Du hast ja vorhin die Frage gestellt, gibt es perfekte Redner oder sind perfekte Redner Leute, die keine Fehler machen? Ich würde sagen, nein. Weil gerade diese Sachen wie aufgeregt wirken, macht einen ja auch authentisch. Und das ist ja das Ziel, was wir eigentlich haben wollen.
Okay, also das heißt, ich kriege da was mit von der Person und wie sie gerade hier ist, wie sie sich gerade fühlt. Das ist okay, weil es eine Beziehung schafft und weil es auch dich als Mensch irgendwie sichtbar macht, oder?
Zum Teil, ja.
Okay. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie es bei meinem Fall ist. Ist es wirklich realistisch, dass Leute aufgrund eines inhaltlichen Fehlers irgendwie mir die Kompetenz absprechen? Ich würde sagen, es kommt auf das Publikum an. Wahrscheinlich ist es auch da so, dass viele Menschen eigentlich toleranter sind, was das angeht, als ich in meinem aufgeregten Selbst mir denke. Mhm. Denn es ist ja tatsächlich auch so, dass man, wenn man nervös ist und Lampenfieber hat, kritischer wird und die Angst vor Fehlern so ein bisschen gesteigert ist.
Und man sich selber noch viel stärker wahrnimmt.
Genau, und man neigt tatsächlich stärker auch zu solchen negativen Zukunftsvorhersagen oder Vorstellungen. Wenn ich jetzt so aus einer entspannteren, neutraleren Perspektive gucke, dann denke ich, nee, wieso, jeder macht mal einen Fehler und deshalb ist man nicht gleich unten durch. Und ich finde aber, es gibt noch etwas, noch einen viel wichtigeren Punkt, und zwar, selbst wenn ich einen Fehler mache und das sagt mir jemand und selbst wenn vielleicht jemand doof reagiert, trotzdem ist die Information für mich ja total wichtig. Also ich will mich ja auch weiterentwickeln, auch in meiner Beschäftigung mit dem Thema. Und wenn ich jetzt wirklich irgendwo einen Denkfehler drin habe und das nicht gemerkt habe, dann brauche ich doch diese Information. Ich bin darauf angewiesen, dass es mir jemand sagt. Und das kann in dem Moment unangenehm sein, aber ich will es trotzdem wissen.
Mhm. So. Das heißt, du zeigst dich mit deiner Verletzlichkeit, mit deiner Angreifbarkeit, aber kannst dann auch eigentlich nur dadurch wachsen, indem du sagst, okay, hier bin ich. Vielleicht mache ich einen vermeintlichen Fehler, vielleicht fühle ich mich selber dabei unwohl, aber nur dadurch, dass du es ausprobierst und vielleicht auch ein Feedback bekommst, kannst du daraus lernen und wachsen.
Ich gehe das Risiko ein, damit ich mich weiterentwickeln kann.
Mhm. Ja, diese Weiterentwicklung, die habe ich bei mir selber tatsächlich auch gemerkt. Also wenn ich mich an Schulreferate erinnere, da war ich komplett aufgeregt und habe gedacht, alle sehen mir das an. Und inzwischen bin ich zwar immer noch aufgeregt, auch vor einer Podcast-Aufnahme wie hier, vor jedem neuen Kurs, den ich gebe, vor jeder neuen Gruppe, die vor mir steht, bin ich aufgeregt. Aber ich habe gelernt, mit dieser Aufregung umzugehen und für mich selber zu wissen, okay, selbst wenn ich einen kleinen Patzer mache, wenn ich mich mal verspreche, das ist nicht so schlimm, weil dieser Fehler mich nicht definiert. Die Leute sehen nicht nur den Fehler, ich nehme den zwar im Moment sehr stark wahr, aber die Leute sehen auch noch alles, was darum herum ist.
Ja, und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass es häufig so ist, dass man, wenn man aufgeregt ist, das Gefühl hat, da geht ganz viel vor in mir, in meinem Körper, das müssen die anderen doch sehen. Aber sie sehen es nicht unbedingt, denn die Aufregung ist bei mir, die ist in mir. Das heißt, sie ist für mich viel näher dran. Natürlich nehme ich sie stärker wahr. Und das heißt noch lange nicht, dass all das, was ich da spüre, zum Beispiel, dass meine Hände leicht zittern oder dass mir heiß wird oder sowas, es ist tatsächlich oft so, dass ZuschauerInnen das entweder gar nicht wahrnehmen oder das so ganz leicht wahrnehmen und tatsächlich positiv darauf reagieren, weil sie sagen, hey, guck mal, die ist aufgeregt, würde mir genauso gehen, kann ich total gut verstehen, macht die Person menschlich.
Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt, dass man das Publikum nicht als Gegner wahrnimmt, als eine Horde von gefährlichen Tieren, die gleich auf einen zurennt und einen verspeisen möchte.
Ja.
So, dass man halt das Publikum wirklich als Gegner wahrnimmt, sondern das Publikum ist eigentlich Partnerin, also
oder Verbündeter.
Genau. Und dadurch, dass man sich halt mit der Verletzlichkeit zeigt, auch mit allen möglichen vermeintlichen Fehlern, die man für sich selber spürt, das macht einen ja eigentlich nur authentischer und dadurch schafft es auch eine Verbindung zum Publikum.
Ja.
Denn wenn ihr euch vielleicht mal vorstellt, ihr sitzt im Publikum und ihr seht eine Person auf der Bühne, die sich gerade mal verhaspelt oder die den Faden verloren hat, dann beurteilt ihr ja nicht gleich, ah, die Person hat sich verhaspelt, ich finde jetzt alles doof, was sie sagt.
Nö.
Ich persönlich so denke dann, das tut mir jetzt voll leid für die Person, ich hoffe, sie findet gleich den Faden wieder. Das ist ja ein wohlwollendes Gefühl aus dem Publikum.
Ja.
Und das hilft mir immer total, auch zwischendurch mal zu realisieren, okay, Moment, die Leute, die da vor mir stehen, die wollen mir nichts Böses. Die kennen das vielleicht sogar, in meiner Position zu sein und können das viel besser nachvollziehen.
Ja.
Und dadurch schafft man eigentlich eine sehr, sehr authentische Beziehung zum Publikum.
Ja, das würde ich auch für meine Variante sozusagen von diesem Aufgeregtsein oder Angst vor Fehlern so bestätigen. In dem Moment, wo ich eigentlich das hingewiesen werden auch auf einen Fehler als was Positives deute, für mich ist mein Publikum, das sind meine Verbündeten. So, weil die helfen mir, mich weiterzuentwickeln.
Ja. Wie heißt dieser Ansatz nochmal?
Das ist das Growth Mindset. Das ist ein Begriff, den Carol Dweck geprägt hat, eine, ich glaube, Sozialwissenschaftlerin aus den USA. Und die hat das untersucht, auch in der Arbeit mit Kindern, also mit SchülerInnen, und hat es tatsächlich geschafft, SchülerInnen, die ganz, die sozusagen schon fast aufgegeben wurden, einfach mit so einem Mindset-Shift in relativ kurzer Zeit wieder zu guten Noten und auch zum Spaß und so zu einem eigenen Engagement im Lernen zu bringen.
Ja, also der Ansatz, aus Fehlern zu wachsen und zu lernen.
Ja, genau. Und bei einer Herausforderung eben nicht zu sagen, oh nee, ich versuche das irgendwie zu vermeiden, sondern okay, komm, das versuchen wir.
Okay, wenn wir mal so ein Zwischenfazit jetzt ziehen wollen.
Ja.
Eigentlich ist es ziemlich unsinnig, einen vermeintlichen Perfekten in der Rede, in der Kommunikation hinterherzurennen, weil niemand perfekt ist.
Nee, und ich würde auch tatsächlich immer noch sagen, das gibt es nicht. Das ist so ein diffuses Bild, so eine diffuse Wolke. Aber wenn man genauer hinguckt, dann löst es sich auf, weil man es nicht klar benennen kann eigentlich. Mhm. Und weil es auch so eigentlich nicht sinnvoll oder nicht notwendig ist, jetzt jeden Fehler, jede Ungereimtheit irgendwie so komplett zu unterdrücken.
Daraus resultiert dann, das, was man an sich selber vielleicht als unperfekt wahrnimmt, erstmal einfach anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt da, das nehme ich an, da müssen jetzt alle durch und ich gucke, wie ich selber damit umgehe und ich nehme das Publikum nicht als Gegnerin wahr, sondern als verbündete Person.
Ja, genau. Und wenn ich das mache, dann habe ich eben die Chance, mich weiterzuentwickeln und auch zu gucken, okay, ich habe das jetzt erstmal gemacht, was ist mir gut gelungen, wo sind vielleicht meine Stärken, was kann ich noch nicht, wo will ich mich noch weiterentwickeln. Und wenn ich das weiß, dann kann ich halt hingehen und ganz gezielt anfangen, auf Dinge zu achten. Dass ich zum Beispiel mehr Pausen mache oder was es dann jeweils ist.
Genau, und dann Schritt für Schritt gehen. Also nicht für die nächste Redesituation sich vornehmen, ich möchte mehr Pausen machen, ich möchte eine starke Gliederung haben, ich möchte zwischendurch einen Witz machen und ganz spontan sein. Das bringt einen dann ja wieder in so eine Überforderungssituation.
Genau. Ja.
Sondern erstmal nur gucken, okay, wo möchte ich jetzt gerade mein Hauptaugenmerk drauflegen? Möchte ich vielleicht in meiner nächsten Präsentation darauf achten, wie du meintest, Pausen zu machen? Oder möchte ich darauf achten, dass ich das Publikum mit meinem Augenkontakt immer im Blick habe? Oder möchte ich vielleicht meinen Fokus auch darauf setzen, dass ich die Rede inhaltlich gut strukturiere?
Ja.
Also irgendwo mal den Fokus setzen und gucken, daran möchte ich jetzt arbeiten.
Und das bedeutet eigentlich genau das, was wir besprochen haben, nämlich zu akzeptieren, dass ich in dem Moment noch nicht alles perfekt kann, sondern dass ich in einer Entwicklung bin. Und das ist aber okay, weil ich sozusagen nur dadurch überhaupt lernen und dahin kommen kann, dass ich dann irgendwann immer mehr von diesen Dingen berücksichtige, dass ich eine Leichtigkeit in der Situation habe. So. Ich sage jetzt bewusst nicht, dass ich irgendwann perfekt bin, weil das so, das glaube ich nicht. Auch wenn ich auch ein total erfahrener Redner oder Rednerin kann sich mal verhaspeln, aber ja, so what?
Ja, passiert halt.
Ja, und es wird dann auch nicht weiter auffallen. Man wird darüber nicht stolpern.
Nein. Okay, aber wenn es jetzt keine perfekte Rede oder keine perfekte Rednerin gibt, wir haben jetzt so sehr vage alles Mögliche besprochen, alles ist okay, so auch Fehler machen authentisch und so. Es gibt ja trotzdem Sachen, wo man ansetzen kann, dass eine Rede auf eine bestimmte Art und Weise wirkt und dass man beim Publikum ankommt. So, was kann man denn da machen?
Also ich würde sagen, als allererstes macht es Sinn, darauf zu achten, dass die ZuhörerInnen mich gut verstehen können. Das heißt, ich versuche laut und deutlich zu sprechen. Wenn mir das schwerfällt oder der Raum schwierig ist, sehe ich zu, dass ich ein Mikro bekomme. Also ich sorge dafür, dass erstmal akustische Verständlichkeit gegeben ist.
Dass Leute mich einfach mal hören.
Ja, genau, dass Leute mich hören können. Es macht auch Sinn, dass ich zwischendurch Pausen mache, damit die ZuhörerInnen Zeit haben, das, was ich sage, zu verarbeiten. Und dann kann ich natürlich in der Art und Weise, wie ich den Inhalt aufbereite, schon sehr viel Vorarbeit leisten, die dafür sorgt, dass die Leute es leicht haben, mir zu folgen und das zu verstehen, was ich ihnen sage.
Okay, das heißt auf der Oberflächenstruktur, also das, was man sieht, erstmal akustisch verständlich sein
und hört
und Pausen machen.
Ja.
Und dann gibt es aber noch inhaltliche Punkte.
Genau, das ist vielleicht auch ganz gut, gerade für diejenigen, die in der Situation sehr aufgeregt sind, weil die inhaltlichen Dinge, die kann ich mir schon vorher überlegen und dann gehe ich gut vorbereitet rein. Das gibt mir zumindest auch eine gewisse Sicherheit.
da haben wir uns auf Schulz von Thun bezogen. Den kennen vielleicht einige vom Namen, der Friedemann Schulz von Thun. Mhm. Viele kennen vielleicht aus der Schule noch das Vier-Ohren-Modell. Das ist ein Kommunikationspsychologe, hat sich da relativ viel Gedanken zugemacht. Unter anderem dazu, wie man einen, sei es Textbeitrag, aber auch einen Redebeitrag, verständlich fürs Publikum formulieren kann.
Mhm. Dazu gehören 5 sogenannte Verständlichkeitsmacher. Die stellen wir euch jetzt mal vor. Der erste ist, es muss einfach sein, also sprachlich einfach formuliert.
Dass man nicht wie eine gelehrte Person daherredet, sondern mit einfachen Worten Dinge umschreibt.
Mhm, genau.
Beschreibt, nicht umschreibt, beschreibt.
Zweitens, es sollte kurz sein.
Also, dass man jetzt die Informationen, die man rüberbringen möchte, nicht in ganz viele Worte reinpackt und um den heißen Brei rumredet, sondern auf das Wesentliche reduziert.
Mhm, da sind wir bei Umschreiben, ne? Also nicht drumherum, sondern auf den Punkt.
Genau.
Dann sollte der Redebeitrag eine klare Struktur haben.
Damit sorge ich dann dafür, dass alle ZuhörerInnen oder auch LeserInnen immer genau wissen, wo befinde ich mich gerade im Text oder in der Rede, was kommt als nächstes und wie lange dauert es vielleicht auch noch.
So eine Art Orientierung.
Genau, dass man immer weiß, wo man gerade ist.
Ja. So, jetzt sind wir bei 3. Mhm. Nummer 4. Es hilft meinem Publikum, wenn es Dinge in meiner Rede gibt, die anregend sind.
Schulz von Thun nennt das anregende Zusätze. Damit meint er im Prinzip das Salz in der Suppe oder das Sahnehäubchen auf dem Kakao. Dass man das, was man sagt, irgendwo nochmal ausschmückt. Sei es mit Anekdoten aus dem Alltag, an die sich alle irgendwo, mit denen sich alle in Verbindung bringen können. Mhm. Oder ein kleiner Witz. Ja. Oder vielleicht auch ein Bild oder ein kleines Video, also irgendwas, was Spaß macht.
Genau. Und der 5. Punkt, das 5. Kriterium betrifft eigentlich alle anderen. Denn alles, was ich mir da überlege, muss angemessen sein in Bezug auf das Publikum.
Da kann man sich dann überlegen, ist das ein zum Beispiel eine Grundschulklasse, die ich vor mir habe? Sind das Studierende im ersten Semester? Sind das Menschen, die in der Fabrik arbeiten? Wer ist da gerade vor mir? Mhm. Und wie kann ich den Inhalt auf die passend zuschneidern?
Genau. Und je nachdem, ob ich da zum Beispiel GrundschülerInnen habe oder ManagerInnen, ist etwas anderes einfach, es ist etwas anderes anregend und so weiter.
Wenn man zum Beispiel PolitikwissenschaftlerInnen vor die Sendung Logo setzt, dann werden die sofort wissen, worum es geht. Und für die wird das jetzt werden da keine großen Erkenntnisse sein.
Ja.
Für Kinder ist es aber genau passend, weil gerade die Nachrichten verständlich für Kinder gemacht sind.
Mhm. Und wenn ich bei den ManagerInnen dann Peppa Wutz abspiele, dann ist das vielleicht auch nicht so ganz passend.
Ist vielleicht erheiternd, aber so viel werden sie vermutlich nicht lernen.
Genau.
So, ja. Wir haben jetzt viel über Redesituationen gesprochen. Mhm. Vor anderen sprechen und ein Publikum ist vor mir.
Ja.
Wie ist das denn in Gesprächen. Wir haben ja eingeleitet mit, was ist das Unperfekte in der Kommunikation? Mhm. Zur Kommunikation gehört nicht die Rede, nicht nur die Rede, sondern auch das Gespräch.
Das stimmt. Vieles von dem, was wir besprochen haben, kann man natürlich auch auf Gespräche anwenden. Auch da ist es so, dass ich ein Gegenüber habe, das genauso Mensch ist wie ich und das vielleicht manchmal gar nicht so kritisch ist, wie ich es in meinem aufgeregten Geist vor mir sehe. Mhm. Gleichzeitig sind Gespräche natürlich um einiges komplexer. Man ist zu zweit oder zu noch mehreren und dementsprechend gibt es auch viel mehr Möglichkeiten, wie sich das Ganze entwickeln kann.
Man redet halt nicht wie in einer Rede einfach durch und bekommt den Raum, sondern da ist ein Gegenüber, das unterbricht vielleicht mal und da muss man darauf reagieren. Das ist viel dynamischer und komplexer.
Genau. Wir wollten es uns ein bisschen einfach machen, weil es ja auch unsere erste inhaltliche Folge ist. Deshalb haben wir uns heute mal auf die Rede fokussiert. Beim nächsten Mal geht es aber auch viel um die Gespräche. Und zwar haben wir uns das Thema Qualität und Quantität in der Kommunikation vorgenommen.
Damit meinen wir konkret, wie wirkt es, wenn ich in einem Gespräch viel sage und mich immer und häufig einbringe und dabei vielleicht nicht immer so inhaltlich starke Sachen sage, aber auf jeden Fall sehr präsent bin?
Mhm.
Oder wie wirkt es, wenn ich mich nicht viel einbringe, aber wenn ich mich einbringe, qualitativ stark?
Mhm.
Wie kann man damit umgehen? Wie wirkt das? Und was können wir daraus lernen?
Ja.
Bis dahin.
Bis dahin, das ist der 1. Dezember, genau. Denn wir kommen immer am 1. eines Monats.
Und bis zum 1. Dezember wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Zeit und gute Gespräche.
Genau, bis dahin.
Tschüss.